Weil so, wie es jetzt ist, ist für die Betroffenen maximal schädlich.
Lebensqualität geht vor, also das Überleben.
Erst war unser Ziel Nein heißt Nein und nun ist unser Ziel Ja heißt Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Theater Kiel Podcasts. In dieser Folge widmen wir uns der Inszenierung Prima Facie von Susi Miller. Am Theater läuft es in der wundervollen Inszenierung von Mona Krauser und es spielt Tiffany Köberich. Das Stück beschäftigt sich mit der Frage nach Gerechtigkeit, nach einem sexuellen Übergriff und begleitet eine junge Frau namens Tessa bei ihrem emotionalen Gang vor Gericht. Wie die Rechtsprechung in diesem Fall in Deutschland aussieht und wo man sich Hilfe holen kann, haben wir in einem Nachgespräch gemeinsam mit Imke Deistler, Nathalie Wiemers und Birgit Lüse vom Frauennotruf Kiel untersucht. Das heißt, dieser Podcast-Folge liegt ausnahmsweise ein Nachgespräch im Schauspielhaus im Anschluss an eine Vorstellung zugrunde. Das könnte beim Hören manchmal ein bisschen verwirrend sein, weil dadurch natürlich viel mehr Stimmen in Erscheinung treten. Aber es ist auch eine tolle Chance, das gute Nachgespräch anderen Menschen, die an diesem Abend nicht im Theater waren, zugänglich zu machen. Denn wir haben bei dieser Veranstaltung so tolle Fragen aus dem Publikum bekommen, für die ich mich sehr herzlich bedanke. Hören Sie jetzt also die Schauspielerin Tiffany Köberich, mich als Dramaturgin, unsere drei Expertinnen vom Frauennotruf und ZuschauerInnen unseres Hauses. Ich wünsche Ihnen eine spannende Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass Sie heute da sind. Wir haben schon ein Nachgespräch gemeinsam mit dem Kieler Frauennotruf gemacht. Und es war einfach für uns wahnsinnig erleichternd, Expertinnen dabei zu haben, weil wir das Gefühl haben, das Stück ist sehr aufwühlend und wir können gar nicht die Fragen beantworten, weil wir die Expertise nicht haben. Deswegen sind wir total froh, Sie drei heute hier zu haben. Und wenn Sie so nett wären und sich einmal alle drei vorstellen würden und auch mit der Expertise, die Sie für heute Abend mitbringen.
Ich bin Imke Deistler, arbeite eben auch im Frauennotruf Kiel, Frauenberatungs- und Fachstelle bei sexueller Gewalt heißt sie eigentlich. Und ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und deswegen heute mehr so für den Psychoteil zuständig wahrscheinlich.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Nathalie Wiemers. Ich bin ebenso wie meine Kollegin beim Frauennotruf Kiel beschäftigt als Beraterin. Ich bin Fachberaterin für Psychotraumatologie und darüber hinaus bin ich auch psychosoziale Prozessbegleiterin und habe die Aufgabe, Betroffene von Straftaten während ihres Prozesses begleiten zu dürfen.
Ja, mein Name ist Birgit Lüse. Ich bin Rechtsanwältin hier in Kiel, wobei ich aber zeitgleich auch schon ein bisschen im Ruhestand bin, muss ich dazu sagen. Ich habe während meiner gesamten Berufstätigkeit betroffene Frauen im Strafverfahren vertreten als Nebenklagevertreterin. Ich habe also ausschließlich diesen Bereich im Strafrecht übernommen. Ich mache noch Rechtsberatung, unter anderem beim Notruf und einer anderen Organisation. Und dann bin ich zusätzlich auch noch Anhörungsbeauftragte von der Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Soweit erstmal.
Vielen Dank, das klingt nach einem guten Podium. Schön, dass Sie da sind. Und weil ich hier so privilegiert neben Ihnen sitzen darf, darf ich auch die erste Frage stellen. Und zwar geht es mir an dem Abend immer so, Tessa kommt mir wahnsinnig alleine vor. Und wie ist es aus Ihrer Perspektive, an welchem Punkt innerhalb dieser Geschichte hätten Sie sich gewünscht, dass Tessa zum Hörer greift und bei Ihnen anruft?
Also ich hätte es mir gewünscht, bevor man zur Polizei geht, dass man da den Erstkontakt zur Anwältin hat, um einfach begleitet zu werden, beziehungsweise spätestens dann, wenn die Anzeige bei der Polizei erstattet ist und dann eben, wir haben es ja gehört, bei ihr über 700 Tage, also das ist auch hier Realität und Alltag, dass es in der Regel 2 Jahre dauern kann, bis dann eine Verhandlung vor Gericht ist. Und als Betroffene hört man in der Zeit nichts und da ist es unheimlich wichtig, in meinen Augen anwaltlich begleitet zu sein.
Also erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Wie weiß ich denn dann, wen ich anrufe? Also hätte die Polizei mir eigentlich sagen sollen, wollen Sie denn mit einer Anwältin sprechen oder keine Ahnung? Also ich denke ja nicht in dem Moment dran, oh, bevor ich zur Polizei gehe, bevor ich dusche, rufe ich jetzt meine Anwältin an.
Die Polizei gibt keinen Namen weiter, das können sie nicht. Die verweisen in erster Linie, glaube ich, dann an den Frauennotruf und dort wird es weitergegeben. Also es gibt ja etliche Kolleginnen, die mit dem Notruf dann zusammenarbeiten und wo dann auch mal eine Empfehlung oder ein Name weitergegeben werden kann.
Also gerne ergänzen wir auch an dieser Stelle, dass es selbstverständlich völlig in Ordnung ist, unmittelbar, so wie eben auch die Protagonistin, in der gleichen Nacht noch dann Anzeige zu erstatten oder am Folgemorgen. Es ist aber auch in Ordnung, zunächst beispielsweise zum Hörer zu greifen und irgendwann irgendwo mal von der Fachberatungsstelle gehört zu haben und sich zunächst einen Termin geben zu lassen, der dann auch gerne 1, 2, 3 Tage später ist. Wir bemühen uns natürlich dann um zeitnahe Rückmeldung und vertrauliche Spuren. Sicherung ist losgelöst, dann möglich von einem Beratungstermin. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, es ist nicht erforderlich, da völlig übernächtigt und übermüdet und in so einem desolaten Zustand zu sitzen. Wir freuen uns über Anzeigenberatung. Wir freuen uns sehr über Anruferinnen, die sich informieren möchten darüber, was es bedeutet, ein Offizialdelikt anzuzeigen, denn das hat eben viele Folgen. Es ist dann eine neutrale Beratung, in der wir weder pro noch contra beraten, sondern es wirklich wichtig finden, aufzuklären darüber, was es bedeutet.
Ich würde gerne noch hinzufügen, dass Frauen uns wirklich zu jedem Zeitpunkt anrufen können und das auch tun und das manchmal Monate, Jahre, Jahrzehnte her sein kann. Wir freuen uns immer, wenn sie kommen. Und sie haben eben gesagt, ihre Figur ist so alleine auf der Bühne, diese ganze Reise ist so allein. Und ich finde, diese Einsamkeit, die geht schon in der traumatischen Erfahrung los. Eine traumatische Erfahrung ist immer eine Einsamkeitserfahrung. Und diese Einsamkeit zieht sich im Prinzip die ganze Zeit durch. Und nicht umsonst wird von sekundärer Viktimisierung gesprochen, also von einem nochmal Opfer werden vor Gericht.
Sie haben das gerade schon angedeutet, dass dieser 2-Jahres-Abstand von der Anzeige bis zum Prozess tatsächlich der Realität entsprechen kann. Wie überlebt man denn diese 2 Jahre?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich als Anwältin bin natürlich nur irgendwo begleitend tätig. Ich kann zwischendurch Kontakt zur Mandantin haben und teilweise spekulieren und sagen, ich schätze, dass es im Moment so oder so ist. Die Akte hängt dort, es wird dort noch ermittelt. Aber es ist dann auf der juristischen Ebene zumindest eine Begleitung, eine Ansprechpartnerin da. Das ist aber schon ziemlich unerträglich für die Betroffenen, das kann man nicht anders sagen. Und also vielleicht auch zur Information, also wenn man nicht anwaltlich vertreten ist, also die Betroffenen sind Zeuginnen und sind zwar gleichzeitig natürlich Opfer, Betroffene, sind aber so eine Zeugin, wie, als wenn sie einen Ladendiebstahl oder einen Verkehrsunfall gesehen haben und werden auch vom Strafrecht erstmal formal gleich behandelt, sprich als Zeuge von einer Straftat erfährt man nicht, wie das Verfahren voranschreitet, wie der Ermittlungsstand ist oder irgendetwas. Und da gibt es eben diese Möglichkeit über die Nebenklagevertretung. Das tauchte dort nicht auf, weil das das englische System ist, aber das haben wir eben halt in Deutschland. Die Nebenklagevertretung ist eben halt so ein Instrument, was Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich aktiv an dem Strafverfahren zu beteiligen.
Ja, und ich kann das nur bestätigen, für die Frauen ist das wirklich eine schreckliche Zeit, weil sie dadurch, dass das Verfahren so lange dauert oder es überhaupt so lange dauert, wird es jetzt eingestellt, geht es irgendwie weiter und nach 2,5 Jahren ist durchaus nicht unüblich, beginnt dann endlich der Prozess und die ganze Zeit bleibt das Ereignis immer in ihnen lebendig. Sie können es ja nie abschließen und eigentlich wollen sie nur es irgendwie abschließen. Sie wollen nur in ihr Leben zurückkehren. Sie wollen eigentlich das alles hinter sich lassen und möglichst schnell vergessen. Und was sie aber müssen, ist es eigentlich die ganze Zeit in sich lebendig zu halten, damit sie die Zeugenaussage auch machen können. Weil ja genau geguckt wird auf die Aussagekonsistenz, dass sie sozusagen dieselben Dinge beschreibt, wie sie auch in der Anzeige beschrieben hat. Und es ist eben kein Vergessen möglich. Und es bedeutet auch, dass sie noch gar nicht traumatherapeutisch in irgendeiner Form an dem Ereignis arbeiten kann, weil wir wissen, dass die Erinnerungen verblassen oder verändert werden kann durch Traumatherapie. Das ist auch richtig so. Das ist ja auch etwas, was wir wollen. Wir wollen ja, dass es weniger belastet, aber kann die Aussage kaputt machen. Und deswegen würden wir in unserer Beratungsstelle immer nur stabilisierend arbeiten. Und wir bieten ja auch eine psychosoziale Prozessbegleitung an, wie du zum Beispiel eine derjenigen bist. Und wir teilen das dann auf, dass sozusagen eine Beraterin macht die stabilisierende Beratung und die Prozessbegleiterin begleitet den Prozess und darf auch über die Tat gar nichts wissen, damit sie nicht in irgendeiner Form beeinflusst wird.
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Zeugin, die ich begleite, auch gefragt wird, ob sie mit mir über Gewaltdetails gesprochen hat. Und Lügen ist nicht nur nicht erlaubt, sondern auch vermutlich ziemlich schwierig bei Gericht. Deshalb ist es gut, wenn sie das glaubhaft verneinen kann. Also ich höre dann als Prozessbegleiterin die Gewaltdetails auch zum ersten Mal bei Gericht in der Aussage. Meine Funktion ist dann tatsächlich die, im Vorfeld zu erklären, was auf die Zeugin zukommt, wer welche Funktion hat. Das ist ja im Stück ganz großartig rausgekommen, wenngleich wir das ja in Deutschland ein bisschen anders haben. Wir haben selbstverständlich keine Jury. Dennoch ist es so, dass eben die Funktionen im Saal fest vergeben sind. Ich kann erklären, wer wo sitzt, wann die Nebenklagevertretung nochmal gefragt wird, wann die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt dran ist. Also etwas, ich versuche Sicherheit zu vermitteln, aber ich darf über die Gewaltdetails nicht gesprochen haben, so wie es auch ratsam ist, dass die Zeugin ja im Idealfall nicht zu vielen anderen Menschen detailliert darüber gesprochen hat. Sie wird das auch gefragt werden. Das sind dann Menschen, die möglicherweise auch als ZeugInnen vernommen werden. Das entscheidet dann die Staatsanwaltschaft. Aber es ist eben so, wie meine Kollegin gerade schon sagte, dass Erinnerungen einfach durch detaillierte Schilderungen verändert werden. Und deshalb ist davon abzuraten, was es für die Betroffenen noch mal schwieriger macht. Das ist eine große Herausforderung.
Gibt es Beispiele, wo es nicht so gehandhabt wird, also in anderen Ländern, wo die Frau nicht 2 Jahre oder 2,5 Jahre auf diesen Prozess warten muss?
Also ich weiß es nicht, definitiv nicht. Ich hatte wenig mit dem Ausland zu tun. In Deutschland ist das die Realität, was wir so geschildert haben.
Und was ist der Grund? Es gibt ja sehr viele Gründe, dass es nicht so laufen sollte. Wie wird das begründet? Einfach mit Verfahren, egal welches Verfahren dauert so lang?
Also die Justiz wird, denke ich, sagen, dass üblicherweise eine lange Verfahrensdauer ist. Überlastung, viele Verfahren. Die Verfahren werden teilweise auch, muss man sagen, aus meiner Sicht aufgebläht. Sprich, es wird nochmal und nochmal irgendwie eine Zeugenvernehmung gemacht und hier noch jemand rangeholt und so weiter. Und was bei diesen Sexualstraftaten, insbesondere haben wir es hier ja mit der Vergewaltigung zu tun, eine Rolle spielt, ist das sogenannte Glaubwürdigkeitsgutachten, was eingeholt wird. Sprich, eine Sachverständige wird eingeschaltet. Das dauert meistens schon mindestens ein halbes Jahr, weil auch die rar gesät sind und Zeit brauchen. Dann wird eben halt die Exploration gemacht und das dauert und dann das Gutachten erstellt und schon können mal locker ein Jahr, anderthalb verstrichen sein. Dann, ne? Und dann muss das praktisch alles verwertet werden, die Anklage erhoben werden und dann kommt es irgendwann zu einer eigentlichen Verhandlung. Es ist bitter, gar keine Frage, es ist für mich aber Alltag.
Ich wollte noch mal kurz was zwischenschieben. Ich habe ja den Vorteil, das Mikrofon zu haben, kann einfach was sagen. Ich wollte noch mal sagen, ich habe gerade mein 30-jähriges Jubiläum in dieser Einrichtung gehabt im letzten Jahr und das ist immer eine sehr leidenschaftliche Arbeit von uns allen, die wir tun. Und wenn ich Ihr Stück sehe, abgesehen davon, dass ich also vor Ehrfurcht gar nicht, ich weiß gar nicht, wie Sie das machen, das ist einfach unglaublich, allein davon bin ich schon total erschlagen, ist... Und mir ist es einfach ein Bedürfnis zu sagen, dass ich schon eine ganze Menge Erfahrung angesammelt habe und ich es noch nie erlebt habe, dass ich in einem Publikum sitze und die ganze Zeit immer nur denke, genau so ist es. Da steht jemand auf der Bühne und macht es genau so, wie wir es jeden Tag erleben, was wir sozusagen jeden Tag mitkriegen an Ungerechtigkeit, am System, an vielen Dingen, die man nicht ändern kann. Viele Dinge, die so sind, weil sie so sein müssen, aber auch viele Dinge, die anders sein könnten. Und dass es immer so mühsam ist, die Stimme in die Gesellschaft zu tragen. Und sie stellen sich ja hin und das Publikum hört das. Das ist einfach irgendwie das Paradies. Das bringt mich auch immer fast zum Weinen. Also nee, naja, auch richtig, immer mal ab und zu. Und ja, vielen, vielen Dank auch, dass Sie das inszenieren hier.
Ja, danke dir.
Ich würde gerne eine Nachfrage zu einem Satz vor einigen Runden stellen. Und zwar sagten Sie, während dieser Wartezeit würden Sie die Frauen dann nur stabilisierend behandeln. Ich bin nun Ärztin, da stockt mir der Atem, weil wenn ein Therapiebedarf da ist und der gedeckt werden kann, was ja noch wieder eine andere Frage ist, aber dann sollte die Therapie ja auch beginnen. Gibt es irgendwelche Bestrebungen, das auch alles mal zu ändern?
Also Auch eine Therapie kann ja stabilisierend sein. Aber wenn es sozusagen darum geht, das Ereignis zu verarbeiten, worum es ja dann eigentlich geht, da muss sich die Frau dann entscheiden, möchte ich diesen Weg gehen der Anzeige oder ist es mir wichtiger, gesund zu werden? Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, das Verfahren zu beschleunigen. Wir haben eine Situation, wo es zum einen die Aussagepsychologie gibt, die ich sehr reformierungsbedürftig finde, und die Psychotraumatologie, die ganz andere Erkenntnisse hat. Und das passt beides gar nicht gut zusammen. Und ich finde es so wichtig, da wollen wir auch unbedingt mal einen Fachtag machen, dass diese beiden Professionen sich mal zusammensetzen, dass da was Gutes bei rauskommt. Weil so, wie es jetzt ist, ist für die Betroffenen maximal schädlich.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch mit Kindheitstraumata arbeiten, also die Dame ganz links. Und ich wollte fragen, ob Sie dann auch Patientinnen oder Frauen erleben, die sich sozusagen äußern, dass Sachen in der Kindheit passiert sind, halt nach all den Jahren und nicht nur 2 Jahre warten, sondern halt auch länger, ob Sie da auch Frauen haben, die sich dann trauen und doch noch zu Ihnen kommen nach, keine Ahnung, vielen Jahren.
Absolut. Also sowohl was das Rechtliche angeht, dass sie sich sehr spät entscheiden anzuzeigen. Deswegen ist das auch irgendwann mal geändert worden, dass es erst ab 18 die Verjährungsfrist zählt oder so. Ne? Also was das rechtliche Verfahren geht. Aber ansonsten, das ist ungefähr die Hälfte unserer Klientel, hat sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt.
Wir hatten auch in einem der Nachgespräche vor einiger Zeit mal einen Zuschauer, der an der Uni gearbeitet hat, wo man Spurensicherung auch einfach anonym hinterlegen kann. Vielleicht können Sie da zu der Option etwas erzählen.
Die Option der vertraulichen Spurensicherung ist stets zu ziehen. Also wir unterstützen das, wenn Frauen sich mit dieser Fragestellung an uns wenden, können wir Informationen weitergeben, dass sie sich an die hiesige Uniklinik wenden können, um dort eben diese Spuren zu sichern und dann losgelöst davon entscheiden zu können, möchte ich den Weg der Anzeige gehen oder nicht. Ich würde gerne noch mal einmal kurz zu Ihrem Anliegen eben sagen, also Leben geht vor. Lebensqualität geht vor. Also das Überleben, also ganz klar. Und das ist schon auch etwas, was wir sagen. Nur wenn ich vorhin so doll betont habe, dass es uns so am Herzen liegt, die Frauen, die Betroffenen mit Wissen auszustatten, müssen sie auch das eben wissen. Ne, dass es sich eben tatsächlich jetzt aus juristischer Perspektive negativ auswirken kann, wenn sie sich für eine aufarbeitende Therapieform entschieden haben. So. Aber es ist ja keinem und keiner geholfen, wenn die Lebensqualität desolat ist. Es war ja auch hier von Selbstverletzungen die Rede, von all den Bewältigungsstrategien, die in diesen 782 Tagen also angewandt werden mussten, um zu überleben. Das steht ja dann in keinem Verhältnis zu einem Ausgang des Verfahrens, von dem wir ja nie wissen, wie es laufen wird, also ob es tatsächlich dann zu einer Verurteilung kommen wird.
Und die vertrauliche Spurensicherung gibt es deswegen, weil Vergewaltigung ein sogenanntes Offizialdelikt ist. Das kannst du bestimmt viel besser erklären. Das heißt, wenn die Juristerei, Polizei davon erfährt, muss sie ermitteln. Dann kann die Frau nicht mehr sagen, ich nehme das wieder zurück, sondern dann wird ermittelt. Das ist ja eigentlich in Anführungsstrichen was Gutes, weil das bedeutet, der Staat nimmt es so ernst, dass er es verfolgt im Interesse des Staates. Es heißt aber auch, dass der Frau dann die Freiheit genommen wird. Und deswegen hat man das vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es existiert, eingeführt, dass man nach einer Vergewaltigung erstmal die Spuren sichern kann. Das wird in der Rechtsmedizin gemacht. Dort wird das verwahrt. Und man hat dann noch sehr, sehr lange Zeit, sich zu entscheiden, zeige ich an oder zeige ich nicht an. Bei dem Fall finde ich, das war ein sehr, sehr anschauliches Beispiel, weil oft das ja keine Fremden sind, sondern da ist eine ganze Konstellation von Menschen, Loyalitätskonflikte, was tue ich dem Täter an, was passiert mit meinem eigenen Leben und so. Das kann man nicht mal eben nach 2 Tagen entscheiden. Und deswegen ist das eine gute Option.
Mich würde noch interessieren, ob das Verfahren an sich dauert sehr lange. Aber ist es denn so in den letzten Jahren mit den ganzen MeToo-Bewegungen und viel mehr Öffentlichkeit für die Themen, dass zumindest mehr Täter auch verurteilt werden?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also zum Teil haben wir im Gegenteil so ein bisschen das Gefühl, dass da auch irgendwie das wieder zurückkippt, dass die Anforderungen immer höher werden und die von der Rechtsprechung dann gestellt werden. Also wir müssen uns ja mit der Rechtsprechung der Gerichte dann auseinandersetzen, die Messlatte da liegen. Und nee, dass es besser wird, nein, das kann man überhaupt nicht sagen.
Ich musste das erst sehr mühsam lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Gesetzeslage, also dem Strafrecht, und der Rechtsprechung. Und mein Eindruck ist, ihr könnt das viel besser sagen als ich, dass die Gesetzeslage zunehmend besser wird. Also auch MeToo-Bewegung spielt da bestimmt eine Rolle, dass sich die Dinge verbessern, dass mehr Dinge jetzt unter Strafe stehen, dass neue Gesetze manchmal geschaffen werden. Aber wenn die nicht zur Anwendung kommen oder wenn die Rechtsprechung, wenn die immer konservativer wird und sozusagen unbewusst oder bewusst immer ausgleicht, was es an Fortschritten gegeben hat, dann kommen wir natürlich nicht voran. Und deswegen finde ich das so wichtig und richtig, was da gesagt wurde, dass es ein Systemfehler ist, dass es sozusagen in der Gesellschaft liegt.
Ich möchte nur mal was sagen, weil wir kennen uns. Ich bin Strafrichterin und ich möchte einfach nur mal sagen, ich mache seit über 20 Jahren Vergewaltigung, nicht nur mit Frauen, sondern auch vor allem, was Kinder betrifft. Es hat große Fortschritte gegeben, das möchte ich einmal sagen, dass es inzwischen längst die Möglichkeit gibt für Kinder, zum Beispiel nur von einer Richterin auszusagen, nicht im Gerichtssaal. Und dann wird nachher das Video vorgespielt. Das sind so kleine Schritte, die wirklich eine Verbesserung gebracht haben. Und was Vergewaltigung von Frauen angeht, da möchte ich immer sagen, das dauert so lange, sobald es bei Gericht ist, muss ich mich ja selber fragen, liegt es an mir? Wir haben viel zu wenig Richter. Wir haben so viele Verfahren und ich glaube, zurzeit verhandle ich 2 oder 3 Sexualdelikte parallel. Und das ist Wahnsinn, das parallel zu machen, sich immer zu merken, in welchem Verfahren bist du gerade. Und die Verteidigung, das ist ja auch deutlich so gespielt worden, die ist einfach hammerhart. Und man muss einfach echt sehen, das ist ihr Job. Man sitzt da und ist teilweise entsetzt, das ist deren Job. Die müssen verteidigen. Und dass da Frauen ganz oft ins Unrecht gesetzt werden und in einer Art und Weise dargestellt werden, die wirklich dem Ganzen nicht angemessen ist, das ist auch verständlich. Bloß ich muss auch mal dazu sagen, bei Sexualdelikten ist es regelmäßig so, dass die Sachen in Berufung gehen. Top oder hopp. Spreche ich frei, geht die Staatsanwaltschaft in Berufung, verurteile ich, geht die Verteidigung in Berufung. Und dann kommt die nächste Instanz. Und das dauert im Zweifel nochmal 2 Jahre. Das muss man sich mal klar machen. Und die Frauen müssen nochmal aussagen. Und ob man das machen will oder nicht, das muss man sich überlegen vorher. Ne? Wir haben einfach zu wenig Richter. Dieses ganze Dilemma mit den viel zu lange dauernden Prozessen, das hat in der Regel damit zu tun. Wir sind alle vollkommen überlastet. Um Kinder zu verhandeln, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, das sind Jugendschutzsachen. Ja? Das wird beim Jugendrichter gemacht. Und wenn man das parallel macht, auch noch Jugendrecht, dann kommt man noch weniger dazu, das Ganze fertig zu machen und das auch schnell über die Bühne zu bringen. Also von daher, das ist nicht, weil das einfach so lange dauert, sondern weil wir zu wenige sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt daran.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Perspektive nochmal eingebracht haben. Das finde ich ganz toll.
Das ist sehr interessant, weil es greift ja im Grunde genommen auch das auf, was Tessa hier ja auch sagt als Dekanin, nämlich, dass die Chance auf ein Richteramt bei einer Person pro Dekade, also in einem Jahrzehnt liegt. Das hier nochmal so bestätigt zu bekommen, das war ein sehr interessanter Beitrag gerade. Ja.
Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, wie da der neueste Stand ist, aber ich meine, dass auf europäischer Ebene, ich glaube, schon abgestimmt wurde, dass quasi anstatt Nein ist Nein jetzt nur Ja ist Ja gelten soll. Und da wäre jetzt meine Frage, inwiefern würde das ganze Verfahren erleichtern, aber auch vielleicht so die Last von der Frau in dem Fall beispielsweise nehmen? Also was würde das konkret verändern?
Es ist so, dass es zum Teil europäisches Recht auch direkt in Deutschland gilt und übernommen werden muss. Letztendlich ist es aber so, dass die ganzen, ich sag mal, Abläufe von den Verfahren, dass das Gericht der Überzeugung sein muss, dass es sich die Tat so oder so dargestellt hat. Davon werden so schnell keine Abstriche gemacht werden. Also ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass es sofort zu einer großen Erleichterung und Verurteilungswelle führen wird. Also da wird etliches noch geändert werden müssen. Also ja.
Trotzdem ist das unser nächstes Ziel. Erst war unser Ziel Nein heißt Nein und nun ist unser Ziel Ja heißt Ja. Geht immer ein bisschen weiter.
Ich stelle eine Frage kurz an Tiffany, nämlich du spielst das Stück jetzt ja schon relativ lange. Was waren Fragen, die du dir beim Erstlesen gedacht hast, das kann nicht sein, sowas, das ist übertrieben, das findet so in der Realität nicht statt?
Ich fand es gar nicht überzeichnet oder übertrieben. Also ich muss nur in meine eigene Erfahrung und in meinen Freundeskreis, in meine Familie gucken. Jede Frau, die ich kenne, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Und deswegen ging es mir eigentlich ähnlich wie Ihnen, dass ich das Gefühl habe, so ist es. Und ich bin sogar so weit, dass ich vermute, dass Susi Miller, die Autorin des Stücks, die selbst Strafverteidigerin ist, dass sie Ähnliches widerfahren haben muss oder sehr nah daran gearbeitet hat, weil es so auf den Punkt ist, dass es für mich fast eher die Schwierigkeit mit sich gebracht hat, wie kann ich das verfremden? Also wie kriege ich für mich auch eine Distanz da rein, ohne letztendlich als Tiffany ungeschützt auf der Bühne zu sein und trotzdem diese Geschichte erzählen zu können? Also, und da schaltet sich natürlich die Inszenierung ein und die Mittel, die die wunderbare Regisseurin Mona Kraushaar gewählt hat. Und natürlich auch das Mittel der Kamera, wo es ja auch immer wieder zu diesen Momenten gibt von ich erkenne mich selbst nicht wieder, Dissoziation, ich sehe mich von außen, mir passiert das gar nicht.
Ich wollte noch mal was zu der Ja-ist-Ja-Regelung sagen. Und zwar, wenn die Problematik sein sollte, einen Konsens herzustellen, also wenn das als übertrieben, nicht, dass Sie das jetzt gesagt hätten, aber wenn das als übertrieben angesehen wird, dann sehe ich da schon das Problem. Weil wenn ich erst mich gegen etwas aussprechen muss, damit es mir nicht passiert, dann sehe ich das als sehr problematisch an und dann frage ich doch lieber mein Gegenüber, hey, ist das okay für dich? Und dann hole ich mir doch lieber ein Ja ein, theoretisch, als dass ich einer Person willentlich oder unwillentlich wehtue auf mehreren Ebenen. Das ist nur noch mal mein Take dazu.
Ja. Ja, zumal Nein ja auch gesellschaftlich so wenig akzeptiert ist. Also es fällt ja schon schwer, eine Verabredung abzusagen, zu sagen, nein, ich kann nicht, ich brauche heute Zeit oder ich was auch immer. Und in so einer Extremsituation stelle ich mir das auch unendlich schwer vor. Und ja, ich glaube, ein Ja spricht man viel leichter aus und viel lieber als ein Nein, ich möchte das nicht.
Aber das dürfte weiterhin das Problem sein, wie meine Vorrednerin das auch schon sagte, es ist dann bei Gericht wiederum eine Frage der Beweiswürdigung. Es stehen ja wieder dann zwei gegenteilige Aussagen sich gegenüber und dann ist es eine Frage der Bewertung, wie die Aussage zustande gekommen ist, ob es glaubwürdig ist. Und dann sind wir, fürchte ich, in der gleichen Diskussion und Debatte wieder drin und im Zweifelsfall haben wir es ja hier erlebt. War kein Glaubwürdigkeitsgutachten, aber von den Kriterien her, die benannt worden sind, dass es dann zum Freispruch kommt. Dann, ne?
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich unsere Runde für heute Abend schließen und mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier im Saal waren und dass Sie auch zum Nachgespräch geblieben sind. Empfehlen Sie das Stück gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ich bedanke mich bei unseren drei Expertinnen und bei Tiffany Köberich, dass wir die Chance hatten, hier noch Fragen zu stellen. Und Tiffany, ja, bitte.
Weil ich kriege, es bedanken sich immer alle bei mir, weil ich möchte mich auch bei euch als Theater Kiel bedanken, weil ihr habt ja erst entschieden, das Stück in Spielplan aufzunehmen und ich muss das immer weiterleiten, weil ich immer so denke, ja okay, es klingt jetzt so, als hätte ich das hier entschieden. So, Kerstin, ich habe mir was überlegt, ich würde das gerne machen. So, nein, das Theater Kiel hat das in den Spielplan aufgenommen und ich finde, das ist ein richtiges und wichtiges Zeichen und ich bin ganz, ganz dankbar, das hier spielen zu dürfen. Ja.
Ich bedanke mich und ich bedanke mich für diesen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Ich hoffe, Ihnen hat unsere aktuelle Folge gefallen. Für mehr Informationen zum Stück, zu Tickets und Terminen, schauen Sie wie immer gern auf unsere Homepage www.theater-kiel.de.